بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, meine lieben kleinen Geschwister im Islam. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum 10. Teil der Geschichte unseres geliebten Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Na? Wisst ihr noch, worüber wir im letzten Teil gesprochen haben? Versucht euch mal zu erinnern. Wir haben davon erzählt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina Frieden stiftete und die ehemals verfeindeten Stämme durch den Islam vereinigte. Auch haben wir darüber gesprochen, wie die jüdischen Stämme sich mit den verbliebenen Götzendienern verbündeten, um Zwietracht unter den Muslimen zu säen, da sie die Macht über Medina für sich beanspruchten. Dann haben wir noch erzählt, wie die Quraysh in Mekka den Besitz der Muslime raubten und diesen mit einer Karawane nach Syrien brachten, um ihn dort zu verkaufen. Der Prophet und seine Gefährten bekamen von Allah die Erlaubnis, die Karawane anzugreifen, um sich ihren Besitz zurückzuholen. So kam es zur Schlacht von Badr, welche die Muslime mit Allahs Hilfe gewannen. Alhamdulillah. Und heute wollen wir inshallah erzählen, was nach dieser Schlacht geschah. Abu Sufyan kehrte als erstes mit seiner Karawane nach Mekka zurück. Als er ankam, traf er seinen Onkel Abu Lahab, der ihn sogleich darüber befragte, was geschehen sei. Abu Sufyan, der sichtlich niedergeschlagen war, schaute ihn aus traurigen Augen an und sagte: Es gibt nichts zu berichten, außer dass wir wie die Feiglinge flohen und dann von ihnen getötet oder gefangen genommen wurden. Es ist eine Schande. Doch wir hatten keine Chance gegen sie, denn sie hatten Verbündete, die auf Pferden durch die Luft ritten und uns mit ihren Schwertern schlugen. Bei Allah, das waren sicher Engel, jubelte ein Sklave namens Abu Rafi', der gerade zusammen mit Ummul Fadl in der Nähe war. Beide hatten heimlich den Islam angenommen und keinem etwas davon erzählt. Als Abu Lahab die Worte des Sklaven hörte, wurde er vor lauter Zorn ganz rot im Gesicht und begann Abu Rafi' ins Gesicht zu schlagen. Doch Ummul Fadl schlich sich an ihn heran und schlug ihm mit einem Pfahl über den Kopf, damit er den armen Sklaven endlich in Ruhe ließe. Der böse Abu Lahab wurde von diesem Schlag am Kopf verletzt und innerhalb weniger Tage war sein ganzer Körper mit hässlichen Blasen übersät. Nach einer Woche starb er schließlich und er sah so ekelhaft aus, dass niemand ihn begraben wollte. Auf diese Weise bestrafte Allah ihn für sein böses Verhalten schon in dieser Welt, und was ihn im Jenseits erwartet, ist noch viel schlimmer. Nach und nach kamen die besiegten Quraysh in die Stadt zurück. Überall herrschte nur noch Trauer. Allah hatte sie für ihre Boshaftigkeit schwer bestraft. Viele von ihnen waren getötet worden, und fast jede Familie hatte einen Verlust zu beklagen. Doch leider brachte dieses Schicksal sie nicht dazu, über ihre Untaten nachzudenken. Vielmehr dachten die meisten von ihnen eher darüber nach, wie man sich rächen konnte. In Medina hingegen wurden die Gefangenen von den Muslimen freundlich behandelt und aufgenommen. Sie bekamen reichlich zu essen und ihnen wurde kein Unrecht getan. Nach und nach kamen ihre Verwandten aus Mekka, um über ihre Freilassung zu verhandeln. Die Gefangenen wurden freigelassen und als Gegenleistung verlangten die Muslime, dass ihre restlichen Glaubensgeschwister, welche noch in Mekka waren, zu ihnen nach Medina kommen dürften. Sie wurden nämlich noch immer in Mekka von den Quraysh festgehalten. Die Mekkaner versprachen ihnen, dass sie die Muslime gehen lassen würden. Und so konnten einige noch in Mekka verbliebene Muslime endlich nach Medina auswandern. Unter ihnen war auch Zainab, die Tochter des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Nachdem die Muslime die Quraysh aus Mekka besiegt hatten, kehrte erst einmal Ruhe ein in Medina. Nun hatten sie endlich wieder Zeit, die Menschen zum Islam zu rufen und die wunderbare Botschaft Allahs zu verkünden. Immer weiter sprach sich der Islam in Arabien herum. Von überall her kamen die Menschen nach Medina, um den Propheten zu sehen und den Islam anzunehmen. Der Prophet selbst und seine Familie kümmerten sich um die Menschen und sie gaben ihnen einen Teil der Moschee, damit sie dort wohnen konnten. Auch teilten sie ihr Essen und Trinken mit ihnen. Wann immer der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, etwas zu essen bekam, verteilte er es unter den Armen und Bedürftigen. Immer mehr festigte sich der Islam in der Stadt, deren Bewohner vorher so viel Unruhe und Leid erlebt hatten. Derweil war in Mekka die Trauer in Wut umgeschlagen. Die Quraisch hatten nur noch einen einzigen Gedanken: Rache. Obwohl sie in der Schlacht von Badr geschlagen wurden, dachten sie gar nicht daran, endlich Frieden mit den Muslimen zu schließen. Im Gegenteil. Abu Sufyan, das Oberhaupt von Mekka, spornte die Menschen an, ihr Geld für einen neuen Krieg zu spenden, indem sie Muhammad und seine Gefährten endgültig vernichten wollten. Seine Frau Hind, die bei Badr gleich mehrere Familienangehörige verloren hatte, konnte an nichts anderes mehr denken als an Rache. Immer wieder hetzte sie die Leute gegen den Propheten auf und wartete sehnsüchtig darauf, in den Krieg zu ziehen. Eines Abends entschloss sich Umayr ibn Wahab, nach Medina zu reiten und den Propheten zu töten. Er sprach mit Safwan ibn Umayyah darüber. Dieser hatte seinen Vater in Badr verloren und stachelte Umayr noch zusätzlich dazu an, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Umayr schärfte sein Schwert, dann rieb er es mit Gift ein und machte sich auf den Weg nach Medina. Nachdem er die Stadt verlassen hatte, rief Safwan den Menschen immer wieder zu: Bald wird zu euch eine frohe Nachricht kommen, über welche ihr die Niederlage in Badr vergessen werdet. Er rechnete fest damit, dass Umayr seinen Plan in die Tat umsetzen würde. Allmählich kam es in Medina zu neuen Schwierigkeiten. Die jüdischen Stämme, die Götzendiener und die Heuchler hatten nach der Schlacht von Badr gemerkt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer mehr an Macht gewann. Er war beinahe schon zum Herrscher über die ganze Stadt geworden. Dass er ihnen Frieden und Glück gebracht hatte, kümmerte sie wenig. Sie hatten nur Angst um ihre eigene Macht. Daher verschworen sie sich gemeinsam gegen den Propheten. Sie beschlossen, die Muslime zu provozieren und taten dies, wo immer es ihnen möglich war. Die Muslime blieben jedoch geduldig und gütig, wie der Prophet es ihnen beigebracht hatte. Trotzdem kam es dann eines Tages zu einem großen Streit, als eine muslimische Goldhändlerin mit ihrem Schmuck auf den Markt des jüdischen Stammes Bani Qaynuqa ging. Dort bot sie einem jüdischen Goldschmied ihren Schmuck an, doch dieser forderte sie unverschämterweise dazu auf, ihr Kopftuch auszuziehen. Natürlich weigerte sich die Frau, dies zu tun. Da kam ein anderer Jude und befestigte das Tuch der Frau heimlich an einem Dorn. Als sie dann aufstand, um zu gehen, wurde ihr Tuch heruntergezogen. Alle Männer auf dem Markt lachten die Frau aus, und sie fing an zu weinen und versuchte sofort, sich wieder zu bedecken. Da kam ein Muslim gelaufen, um ihr zu helfen. Sogleich begann der jüdische Goldschmied mit dem Mann zu streiten. Als er ihn dann angriff, wurde er von dem Muslim getötet. Daraufhin fielen die jüdischen Männer über den Muslim her und töteten ihn. Dann griffen sie auch noch andere Muslime an, die auf dem Markt waren. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hörte von dem Streit und machte sich sofort auf den Weg zum Markt. Als er dort ankam, forderte er die Juden dazu auf, mit ihren Angriffen aufzuhören und sich an ihr Freundschaftsabkommen zu halten, das sie mit den Muslimen abgeschlossen hatten. Er warnte sie davor, dass ihnen das Gleiche passieren könnte wie den Quraisch, wenn sie weiterhin Allahs Zorn herausforderten. Doch die Juden waren nur wenig beeindruckt. Trotzig gaben sie zurück: Du sollst nicht glauben, dass wir genauso schwach seien wie die Quraisch. Wir verstehen etwas vom Krieg, und wenn wir gegen dich kämpfen, dann wirst du schon merken, mit wem du es zu tun hast. Als der Prophet dies hörte, wusste er, dass diese Worte nichts anderes waren als eine offene Kriegserklärung. Kurz darauf befahl ihm Allah, sich auf einen Krieg mit dem jüdischen Stamm vorzubereiten. Diese wiederum waren sich sicher, den Propheten und seine Männer besiegen zu können, denn sie verfügten über schwere Waffen und große Reichtümer. Es dauerte nicht lange, bis die Muslime bei der Festung der Bani Qaynuqa ankamen. 15 Tage lang belagerten sie die Festung, bis ihre Bewohner endlich aufgaben und ihre Waffen fallen ließen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ließ einen seiner Gefährten das Urteil über sie sprechen. Dieser entschied, dass der Stamm die Stadt verlassen müsse, da sie von nun an eine dauerhafte Gefahr für den Frieden darstellen würden. Man konnte ihnen nun einfach nicht mehr trauen, da sie schon einmal ihr Friedensabkommen gebrochen hatten. Allerdings durften sie ihr Vermögen und ihre Reichtümer mitnehmen. So kehrten sie also Madina den Rücken und wanderten an die Grenzen Großsyriens zurück. Von dort waren sie einst nach Madina aufgebrochen, um die Ankunft ihres neuen Propheten zu erwarten, in der Hoffnung, dass dieser von ihrem Stamme sei. Obwohl sie die Chance hatten, dem wahren Propheten Allahs zu folgen, haben sie durch ihre Arroganz und Hochnäsigkeit alles verloren und verspielt. In der Zwischenzeit war Umayr aus Makka in Medina angekommen, um den Propheten mit seinem Schwert zu töten. Doch noch bevor er in seine Nähe kam, wurde er von einigen Muslimen erkannt und gefangen genommen. Umar ibn al-Khattab nahm ihn mit in die Moschee zum Propheten und sagte: »O Gesandter Allahs, ich bringe dir Umayr ibn Wahab, den Feind Allahs. Er ist gekommen, um dich zu töten.« »Lass ihn zu mir«, sprach der Prophet. Umayr grüßte ihn, wie sich normalerweise die Götzendiener untereinander grüßten. »Allah hat uns einen besseren Gruß als diesen gegeben«, sagte der Prophet. »Er lautet Frieden. Mit diesem Gruß begrüßen sich die Menschen im Paradies. Also, Umayr, was hat dich zu mir geführt?« Umayr gab nun vor, er sei wegen seines Sohnes gekommen, der gefangen genommen wurde. »Aber wieso trägst du dann ein Schwert?« fragte der Prophet. »Allah verdamme die Schwerter! Sie haben uns nichts gebracht«, sagte Umayr, um der Frage des Propheten auszuweichen. »Sag mir die Wahrheit«, gab der Prophet zurück. Noch einmal beteuerte Umayr, er sei nur wegen seines Sohnes gekommen. Da gab der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das Gespräch wieder, welches Umayr mit Safwan bei der Kaaba gehabt hatten, als sie beschlossen hatten, den Propheten zu töten. Er kannte jedes Wort, welches gesprochen wurde, denn Allah hatte es ihm bereits in einer Offenbarung mitgeteilt. Als Umayr dies hörte, wurden seine Augen ganz groß. Er wusste nun, dass Muhammad tatsächlich ein Gesandter Allahs war und kein Dichter, wie die Quraysh es immer behauptet hatten. »Bei Allah«, sprach er, »niemand außer Allah hätte dir von meinem Gespräch mit Safwan berichten können, denn da war kein dritter Mann.« »Wehe den Quraysh! Sie haben dich als Lügner bezeichnet, obwohl du tatsächlich von Allah mit der Wahrheit geschickt wurdest. Gelobt sei Allah, der mich nun zum Islam recht geleitet hat. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah, und ich bezeuge, dass du in Wahrheit der Gesandte Allahs bist.« Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, war sehr glücklich darüber und sprach zu seinen Gefährten: »Kommt und lehret euren Bruder seine Religion, lest ihm aus dem Koran vor und lasset seinen Sohn frei.« Als diese Nachricht Makka erreichte, schimpfte Safwan laut und schwor, nie wieder mit Umayr zu sprechen oder ihm behilflich zu sein. Umayr dagegen fragte den Propheten, ob er nach Makka zurückkehren dürfe, um die Götzendiener zum Islam einzuladen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hatte nichts dagegen und ließ ihn nach Makka ziehen. Als Umayr in Makka ankam, begann er damit, den Menschen vom Islam zu erzählen. Allah hatte ihn gesegnet, und so nahmen viele den Islam an, nachdem ihn Umayr davon erzählt hatte. Kurze Zeit später rüstete man sich in Mekka erneut für den Krieg, um sich endlich für die Niederlage in Badr zu rächen. Abu Sufyan hatte eine Armee aufgestellt, die nun ungeduldig auf den Aufbruch wartete. Es war eine gewaltige, große Armee, die über 200 Pferde und 3000 Kamele verfügte. Hind, die Frau von Abu Sufyan, bestand darauf, dass die Frauen die Armee begleiteten. Sie hatte bei Badr ihren Vater und ihren Bruder verloren und wollte unbedingt selbst Rache nehmen. So machten sich also auch die Frauen mit auf den Weg. Als die Quraisch sich entschlossen, wieder in den Krieg zu ziehen, war Abbas, der Onkel des Propheten, ebenfalls unter ihnen. Sogleich zog er sich zurück und begann einen Brief zu schreiben, durch den er den Propheten warnen wollte. Er gab den Brief einem Boten, und dieser ritt innerhalb von 3 Tagen nach Medina und gab den Brief dem Propheten. Durch diesen Brief erfuhr der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wie groß die Armee und wie stark ihre Ausrüstung sein würde. Schnell verbreitete sich die Nachricht in Medina, so dass ihre Einwohner in Aufruhr gerieten. Sofort begann man zu beraten, was nun zu tun sei. Schnell war klar, dass man dem Feind vor der Stadt in Kampfbereitschaft begegnen wollte. Es dauerte nicht lange, bis die Armee aufgestellt und bereit zum Aufbruch war. So zog der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, zusammen mit 700 Gefährten aus der Stadt heraus. Beim Berge Uhud trafen sie dann auf das feindliche Heer aus Mekka. Die Quraisch waren diesmal mit 3000 Männern gekommen. Der Prophet ordnete die Reihen seiner Kämpfer und schickte etwa 50 Bogenschützen auf einen kleinen Hügel herauf. Sie sollten aufpassen, dass der Feind das Heer der Muslime nicht von hinten überraschte. Wenn sie es versuchen sollten, so würden sie von den Bogenschützen mit ihren Pfeilen aufgehalten werden. »Bleibt in jedem Falle auf eurem Platz«, ermahnte sie der Prophet. »Egal, was auch passiert. Auch wenn ihr seht, dass wir sie schon besiegen.« Dann durchbrach ein lauter Schlachtruf die Stille. »Allahu Akbar!« »Allah ist größer!« Dies war das Zeichen, und die Muslime stürmten auf den Feind los, allen voran Hamza, der mutige Onkel des Propheten. Dann trafen die Schwerter mit lautem Klirren aufeinander, und eine wilde Schlacht begann. Obwohl die Muslime viel weniger waren als die Quraisch, schafften sie es nach einiger Zeit, die Angreifer aus Mekka zurückzudrängen. Hamza, der Onkel des Propheten, kämpfte wie ein Löwe und besiegte einen Feind nach dem anderen. Hind, die Frau von Abu Sufyan, welche darauf bestanden hatte, die Armee zu begleiten, beobachtete Hamza ganz genau. In der Schlacht von Badr hatte Hamza ihren Vater und ihren Bruder getötet. Aus diesem Grund hatte sie geschworen, sich an ihm zu rächen. Sie hatte einen Sklaven namens Wahshi, welcher sehr gut mit dem Speer werfen konnte. Hind versprach ihm einen großen Lohn und noch dazu die Befreiung aus der Sklaverei, sollte er es schaffen, Hamza mit seinem Speer zu töten. Für Wahshi, den Sklaven, erschien dies als eine einmalige Chance, sich aus seiner Not zu befreien. Während der Schlacht schlich er sich also langsam an Hamza heran. Als er ihn gefunden hatte, beobachtete er ihn zunächst für eine Weile. Er sah, wie tapfer Hamza kämpfte und jeden besiegte, der sich ihm in den Weg stellte. Für einen Moment dachte Wahshi darüber nach, was er da tun wollte. Doch bevor ihn noch Zweifel an seinem Vorhaben packen konnten, fasste er sich und hob seinen Arm. Einen Augenblick lang zielte er. Dann warf er seinen Speer. Er traf Hamza genau in den Bauch. Hamza, der geliebte Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der so viel für ihn und für den Islam getan hatte, sank auf seine Knie und brach tot zusammen. Die Muslime kämpften jedoch mit unverminderter Kraft weiter, so dass die Quraisch allmählich die Flucht ergriffen. Immer mehr von ihnen rannten davon. Sie kümmerten sich weder um ihre Frauen noch um ihr Götzenbild, welches sie aus Makka mitgebracht hatten. Dieses war nämlich nun von dem Kamel, auf das man es gebunden hatte, heruntergefallen und lag unbeachtet im Sand. Es sah so aus, als hätten die Muslime die Götzendiener schon besiegt. Die Bogenschützen, die der Prophet auf dem kleinen Hügel postiert hatte, schauten von oben auf das Geschehen herab. Als sie sahen, dass die Feinde in die Flucht geschlagen wurden und einige Reichtümer auf dem Schlachtfeld zurückließen, sagten einige von ihnen: »Seht, Allah hat uns zum Sieg gegen unsere Feinde verholfen. Kommt nun und lasst uns schauen, dass wir unseren Anteil an der Kriegsbeute bekommen.« Andere von ihnen riefen mahnend zurück: »Nein, wir dürfen unsere Posten nicht verlassen, wie der Prophet es uns befohlen hat.« »Aber die Schlacht ist doch nun vorbei«, riefen die anderen zurück. Da verließen sie ihren Posten, um sich ihren Anteil an den Reichtümern zu holen. Doch dies war ein großer Fehler, denn nicht umsonst hatte der Prophet ihnen befohlen, auf ihrem Posten zu bleiben, was immer auch geschehe. Khalid ibn Walid, ein mächtiger Feldherr aus Makka, saß auf seinem Pferd und beobachtete das Geschehen. Als er bemerkte, dass die Bogenschützen der Muslime ihren Posten auf dem Hügel verließen, witterte er seine Chance. Schnell sammelte er eine Truppe von Reitern zusammen und ritt mit ihnen zusammen im Galopp um den kleinen Hügel herum. Dort waren nur ganz wenige von den Bogenschützen übrig geblieben, denn die meisten von ihnen waren ja auf das Schlachtfeld gelaufen und waren nun damit beschäftigt, nach wertvollen Gegenständen zu suchen. So schaffte es Khalid ibn Walid, mit seinen Reitern die Muslime von hinten zu überraschen. Schnell waren diese in Alarmbereitschaft, drehten sich um und wandten sich dem Feind zu, der von hinten auf sie zugeritten kam. Sie versuchten, die Reiter so gut es ging abzuwehren und sich dabei neu zu formieren. Als die Quraysh, die vorhin noch geflüchtet waren, dies sahen, kehrten sie wieder um und griffen die Muslime von der anderen Seite aus an. Diese waren nun von ihren Feinden eingeschlossen und dadurch in einer sehr schwierigen Lage. Die Quraysh versuchten nun alles, um den Propheten zu töten. Einer von ihnen warf einen großen Stein und traf den Propheten am Kopf, worauf dieser zu Boden fiel. Kurze Zeit später stand er aber wieder auf. Seine Lippe war zerschnitten, er hatte einen Zahn verloren und zwei Teile seines Helmes hatten sich durch die Wucht des Schlages in seine Wangen gebohrt. Er hatte fürchterliche Schmerzen. Der Bogen, mit dem er zuvor Pfeile gegen seine Feinde abgeschossen hatte, war ihm zerbrochen. Seine Gefährten taten alles, um ihn zu schützen, und kämpften wie die Löwen. Es blieb ihnen keine andere Wahl, als sich langsam dem Berge Uhud zu nähern, um sich dort hinauf zu flüchten. Da die Angreifer einfach zu viele waren, konnten sie ihr Leben und das Leben des Propheten nur auf diese Weise schützen. Auf dem Berg konnten sie dann nicht mehr so einfach angegriffen werden. Hier ruhten sie sich erstmal einen Moment aus. Abu Sufyan, der Führer der Götzendiener aus Mekka, stand am Fuß des Berges und betrachtete die Muslime. Er schrie: »Heute haben wir Rache genommen und Hubal, unser Götze, hat seine Überlegenheit gezeigt.« Daraufhin sprach der Prophet kurz mit Umar. Dieser stand dann auf und blickte auf Abu Sufyan herab. Dann rief er: »Allah ist größer und mächtiger als euer falscher Gott Hubal. Wir sind nicht gleich. Unsere Toten sind nun im Paradies, doch eure Toten sind für alle Ewigkeit in der Hölle.« Da verstummte Abu Sufyan, weil er nicht mehr wusste, was er darauf antworten sollte. Dann fragte er: »Haben wir Muhammad getötet?« »Bei Allah, nein, ihr habt ihn nicht getötet«, antwortete Umar. »Vielmehr hört er jedes Wort, das du sprichst.« »Nächstes Jahr sehen wir uns wieder«, rief Abu Sufyan und machte sich daran, zu seinen Leuten zurückzukehren. Die Muslime formierten sich nun erneut und kamen nach einiger Zeit vom Berg herab. Mit neuer Kraft gingen sie erneut in die Schlacht und liefen auf die Quraysh zu. Diese bekamen es nun mit der Angst zu tun und liefen endgültig davon. Nachdem endlich Ruhe eingekehrt war, begannen die Muslime damit, ihre Toten zu begraben. Viele von ihnen waren gefallen, und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, war sehr traurig darüber. Als er seinen Onkel Hamza schwer verwundet und tot auf dem Boden liegend sah, sprach er: »Nichts Schlimmeres als dies wird mich jemals wieder treffen können.« Doch Allah schickte den Engel Jibril herab und ließ ihm ausrichten, er solle sich gedulden und nicht traurig sein. So ertrug der Prophet seinen Schmerz, und gemeinsam begruben sie die Toten. Die Muslime konnten aus diesem schlimmen Ereignis viel lernen. Sie verstanden nun, wie wichtig es war, immer auf den Propheten zu hören und ihm zu gehorchen. Schließlich konnte der Feind sie ja nur deshalb angreifen und töten, weil die Bogenschützen auf dem Hügel nicht auf den Propheten gehört hatten und einfach von ihrem Hügel herunterkamen. Und dies, obwohl der Prophet sie doch ermahnt hatte, in jedem Falle auf ihrem Posten zu bleiben und nicht herunterzusteigen. Auch wir können aus dieser Geschichte etwas sehr Wichtiges lernen. Denn genauso wie die Muslime damals, müssen auch wir heute auf den Propheten hören und ihm immer gehorchen. Wenn er uns etwas aufträgt zu tun, dann müssen wir es tun. Und wenn er uns etwas verbietet, dann sollten wir davon fernbleiben. Und so bewahrt uns Allah dann vor jedem Übel. Meine lieben kleinen Geschwister, ich hoffe, euch hat auch dieser Teil der Geschichte gefallen. Insha'Allah erzählen wir im nächsten Teil dann, was nach der Schlacht von Uhud geschah und wie die Muslime mit ihren Verlusten fertig wurden. Aber bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch und mich und alle Muslime auf der Welt beschützen. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.